Das Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.
Wir haben lieber ADSL anstelle von ADS, aber wahrscheinlich haben wir beides. Wir sind die vom Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Mein Name ist Matthias Schüssler und da im Studio ist auch der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Kevin, hast du ADSL oder ADS? ADS, ja.
Ich weiß nicht, wahrscheinlich beides. Ich habe wirklich noch ADSL daheim, das ist kein Witz. Ich habe ganz ein altes Internet, ganz eine alte Internetleitung bei mir privat. Ich habe eine 5000er Leitung.
Ui, nur 5000? Ja. Das ist ja schrecklich. Was machst denn du, wenn du etwas schnell runterladen willst?
Länger warten. ich komme wirklich klar mit 5000 daheim.
Das ist bei mir jetzt schon lange, dass ich 5000 habe.
Was wäre für dich wie analog?
Das jetzt gerade nicht, aber es wäre schon, also ich habe jetzt 125. Und das ist ja etwa x mal mehr. Wobei x ungefähr
ja, eben
25 mehr. Oder so, echt. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber Kopfrechnen ist auch nicht so meine Stärke.
Darum haben wir ja PCs.
So ist es. Also ADSL ist ja bekanntlich die Asymmetric Digital Subscriber Line und das andere ist das Aufmerksamkeitsdefizit oder Hyperaktivitätsstörung. Und das ist ja etwas, wo sonst die Kinder tut man dann behandeln, dann tut man mit
Ritalin.
Genau, mit Drogen füttern und so. Und, aber ich glaube, es ist bei uns Nerds ist es schon ein bisschen, wir haben einmal schon ein bisschen Aufmerksamkeitsstörungssyndrom. Oder? Also ich beobachte bei mir das manchmal schon.
Also ich habe das. Also ja. Ich kann wirklich nicht... Ich bewundere meine Freundin, die 15 Jahre lang doktoriert hat, am gleichen Thema.
Ja.
Und das, ich finde das völlig bewundernswert. Weil bei mir ist es so, nach 2 Stunden finde ich, okay, das ist ein Scheiß. Also ich muss wirklich Breaks machen und etwas anderes machen nach einem halben Tag.
Du bist ja auch so jemand, der ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ja. Du bist Kinomensch, du machst Paarberatung, du machst Radio, du fotografierst Musiker, du bist ein Hansdampf in allen Gassen. Und ich glaube, das ist so ein... Ich habe das Gefühl, wir sind ja immer noch... Das ist ja unsere Mission, ist da auch Nerds zu erkunden und herauszufinden. Und das ist, glaube ich, so eine Eigenschaft, dass die immer wieder etwas sehen, was interessant ist. Und dann wird sich sofort um das kümmern. Und mir geht es auch so. Ich könnte nicht zum Beispiel studieren oder irgendeine Forschungsarbeit machen. Ich meine, da gibt es ja ganz absurde Forschungsprojekte. Da tust du dein ganzes Leben einem Thema widmen und dann nach 50 Jahren kommst du zum Schluss, nein, meine Thesen am Anfang ist falsch gewesen und es ist alles für Füchs gewesen. Und
nein, du weißt nachher, dass deine These falsch ist.
Ja, und das ist ja...
Das bringt etwas, aber ich verstehe es nicht.
Und als Journalist kannst du natürlich auch, dann hast du dort wieder etwas, was dich interessiert, dann kannst du darüber schreiben und zack, wenn es geschrieben ist, kannst du es hinter dir lassen und dich dem nächsten Thema widmen. Und das ist schon, ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die macht viele Leute nervös. Auch das Ständige, dann wieder in Twitter schauen und wieder Facebook und dort noch schnell surfen und dort etwas anklicken und da noch schauen, was passiert ist und eine Push-Meldung da. Aber wird es dir dann manchmal auch zu viel?
Ich glaube, ich tue bewusst Sachen ausgrenzen oder weglegen. Also, ich weiß, das ist eine schwierige Thematik, aber ich lese keine Zeitung, ich schaue keinen Fernsehen. Also, was tagesaktuell ist, das lasse ich einfach mal eiskalt an mir vorbeigehen. Weil ich wirklich sehr selektiv bin, was interessiert mich und alles andere lasse ich einfach weg. Und das ist vielleicht ein bisschen überhebliche und ein bisschen weltfremde Entscheidung, aber ich merke, mir tut das mega gut. Und durch das kann ich sehr selektiv auch vorgehen und muss mich nicht noch um all die tausend Sachen, die sonst noch auf der Welt passieren, kümmern.
Ich glaube, das ist legitim, weil eben wir haben einfach einen Informations-Overkill, viel zu viele Sachen, um sich darum kümmern und müsst und so. Du musst irgendwo filtern. Und dann ist es besser, wenn du das bewusst machst, finde ich, weder wenn du einfach das Resultat von einem zufälligen Prozess ist, was dann bei dir ankommt und was nicht. Und ich finde, ich jetzt als Zeitungsmensch finde es natürlich gut, wenn die Leute Zeitungen lesen, das ist klar, aber ich verstehe es auch, wenn sie es nicht machen und wenn sie finden, ich muss meine Aufmerksamkeit jetzt dort an projizieren, wo ich sie will haben, das ist, glaube ich, in unserer Zeit wichtiger denn je.
Ja, und ich habe also bei einer Zeitung habe ich dann schon lieber so Hintergrundberichte oder was wirklich passiert ist, anstatt einfach so das Tagesaktuelle. Jetzt ist dort wieder irgendeine Krise und dann ist nochmal Krise und dann ist nochmal Krise und am nächsten Tag ist die gleiche Krise, einfach einen Tag später. Das finde ich so, okay. Das kann man in einem Monat nachlesen, was dort passiert ist.
Das und ist
ich habe es gesammelt.
Das ist auch natürlich das Problem von dem Online-Journalismus, wo ja die Hektik
wahnsinnig schnell
generiert, weil halt, wenn du jeder, den du wieder kannst zum Klick verführen, nachdem er vor 5 Minuten schon auf deinen obersten Artikel geklickt hat, wenn er 5 Minuten später nochmal drauf klickt, weil schon etwas anderes dort ist, dann ist das natürlich gut, wenn du so eine Webseite betreibst. Ja. Aber für das Alltagsgeschäft und für Konsumenten gibt das schon so eine Hektik, die mir dann auch wieder zu weit geht. Und dann musst darum habe ich eben eigentlich die Zeitungen auch gerne, weil die so auch in sich abgeschlossen, da kannst du sagen, die Elise ist jetzt, die hat jetzt eine Tageszeitung, hat den Anspruch jetzt zumindest mal 24 Stunden zusammenzufassen. Und wenn du die von vorne bis hinten durchgelesen hast oder zumindest durchgeblättert, dann weisst du jetzt, das ist in diesen 24 Stunden mal passiert. Hat eine gewisse Gewichtung. Das, was dann nach 5 Minuten schon wieder überholt war, ist dann dort nicht drin, weil das ist dann auch in dieser Hektik rein, gibt es ja wahnsinnig viele Informationen, die dann einfach nutzlos sind und so. Und, aber das ist, ich glaube, das ist schwierig, also eben die Gratwanderung, Informationen aufsuchen, bis dann zu dem Moment, wo es irgendwie zu viel wird.
Ja.
Du findest, jetzt muss ich mein Hirn wieder ein bisschen Ruhe gönnen, sonst dreht es durch. Und es ist aber dann ja doch schwierig, das wieder dann runter zu fahren und dann ein bisschen in ein tieferes Niveau zu kommen von Energie und so. Hast du dort irgendeinen Trick? Meditierst du? Hörst Musik? Nimmst Drogen?
Alles. Let's go crazy.
Genau.
Nein, ich weiss nicht. Einfach, keine Ahnung, etwas ganz anderes machen.
Mhm.
Das ist so, vorausgehen, fotografieren, ganz, eben, das sind die Wechsel, die ich bewusst mache. Dann komme ich andere Thematik.
Kontrastprogramm, ja, das ist bei mir auch so mit Velofahren
das oder stimmt. So. Dann tust du immer wieder posten.
Ja, das ist vielleicht
Sommer und dann denke ich immer, es ist noch schön und dann im übelsten Regen. Dann denke ich, du bist schwer motiviert. Dort wäre ich definitiv nicht voraus.
Nein, im übelsten Regen fahre ich nicht los. Es
hat schon Herbstwetter und Regen. Und
ja. Manchmal wirst du ja dann vom Regen überfallen und dann musst du halt...
Ich bewundere das amix von meiner Stube aus.
Und also bei der Arbeit merke ich es amix schon, dort muss ich mich wirklich, das ist dann nicht ein Vorsatz, und sagen, jetzt muss ich mich auf den Artikel konzentrieren und dann den schreiben. Und wenn ich ihn geschrieben habe, dann darf ich wieder 5 Minuten oder 10 Minuten irgendetwas anderes machen und mich wieder dem Social Media Klimbim und dem Zirkus hingeben. Aber bis dann mache ich das nicht. Und darum finde ich eben auch, wenn man da wieder langsam zum Tech-Aspekt einspuren, also so die ganzen Benachrichtigungen überall, finde ich dann eben wirklich nicht gut.
Das überfordert mich völlig.
Und wir haben ja schon über die Apple Watch letztes Mal gelästert, aber ich finde, das ist eben das Problem. Der Vorteil ist, ich habe wirklich noch mal darüber nachgedacht, der Vorteil ist, wenn du kannst sagen, das Smartphone, jetzt im Moment brauche ich es nicht, jetzt lege ich es weg, jetzt tue ich es für ein paar Meter weg und stelle es auf lautlos oder mache den Nicht-Stören-Modus ein und dann ist gut. Aber wenn du es dann noch am Handgelenk hast und dann zuerst noch musst Tour abschrauben, nur um sie, dass du dich konzentrieren kannst. Das ist doch ein Unsinn. Und ich finde auch die Benachrichtigungen dann am Desktop, die sind eigentlich, brauche ich dort nicht auch noch.
Das finde ich mega schwierig. Also das finde ich jetzt auch gerade im Moment mit diesen Apple-Geräten, habe ich das recht eine schwierige Entscheidung gefunden. Wenn ich ein Telefon habe und ein Laptop und ein iPad und es läutet mir jemand an.
Dann geht es überall.
Es vibriert das ganze Haus. Weil jedes Gerät sagt mir, jetzt läutet jemand an. Das hat mich schon ein bisschen gestresst.
too much, oder? Abschalten. Dann hast du wirklich, dann das Telefon, ein Anruf ist ja immer etwas, wo dann einbricht und dich ablenkt. Aber wenn es dann noch rundum losgeht, wenn irgendwie der dritte Weltkrieg losgegangen wäre mit den Sirenen und so, dann musst du das, ich finde auch, das ist
eine ganz komische Entscheidung gewesen. Ja. Ich habe es jetzt abgeschaltet. Jetzt kommt es nicht
mehr. Ja. Also, ja, es müsste einfach so sein, dass, und auch eben mit diesen Notifications, dann hast du es einmal gelesen, dann kommt es aber allen Geräten nochmal. Dann musst du es viermal wegklicken und ich habe es darum auch an meinem Desktop-Computer ganz abgeschaltet in den Seitenleisten von OS X. Und da sind wir jetzt bei den Tipps. Ich habe das mal in meinem Blog beschrieben, wie das geht. Die nutzlosen Notifications killen, heisst es. Auf clickomania.ch. Und dann gibt es ja auch im Chrome-Browser gibt's ja die schöne Erweiterung, die Stay Focused heisst. Also Stay Focused ohne E zwischen dem S und dem D am Schluss. Und da kann man sagen, da kann man dann gewisse Webseiten sperren oder Zeitlimits einrichten und so. Und das, ich finde zwar, man muss das können, Disziplin, also ohne ein technisches Hilfsmittel, weil du hast so viele Versuchungen rundherum und wenn du es sonst nicht schaffst, dann wird es einfach schwierig. Aber vielleicht kann ja das trotzdem so eine kleine Hilfe darstellen.
Um den ersten Impuls abklemmen.
Genau, genau. Wenn YouTube oder irgend so etwas zu fest lockt.
Genau.
Wir sind jedenfalls eure digitalen Lebenshelfer. Das ist wieder mal Kummerbox Live. Ihr gehört die Sendung von der Woche 18 im Jahr 2015. Was lachst du? Wir haben die Hälfte fast schon wieder. Ich wollte jetzt nicht wieder darauf rumreiten, sondern einfach nonchalant darüber weggehen. Wir besprechen in dieser Zeit, die wir noch haben, die Computerprobleme, die ihr uns per E-Mail zugelassen habt. Mit akuten Problemen ruft ihr uns ins Studio an, Nummer 052-203-3100. Und wenn euer Problem in 140 Zeichen Platz hat, dann schickt ihr es via Twitter mit dem Gartenhag-Tag Stadtfilter. Und der Thomas, der schreibt: Als regelmäßiger Podcasthörer habe ich auch mal eine Frage. Ich habe eine Domain bei selfhost.de. Dort habe ich auch einen dünnen DNS, der bezahlt wird. Nun möchte ich auf meinem Synology NAS einen Mail-Server betreiben. Die Ports habe ich bei meinem Router und dem Cablecom-Modem freigegeben bzw. weitergeleitet. Leider ruft die Synology die Mails einfach nicht bei Selfhost ab und ich bin total am Ende des Lateins. Habt ihr hier Erfahrungen oder einen Tipp, Kevin?
Ich könnte erklären, was die Frage bedeutet.
Mach das doch bitte. Ich glaube, also, das wäre nicht verkehrt.
Ja, also ich habe das Gefühl, es ist jetzt recht ein Höchstlevel und ich habe keine Ahnung. Also grundsätzlich ist es so, ihr könnt eine www-Adresse registrieren, wie zum Beispiel clickomania.ch
oder kevinrechsteiner.com
und dann kommen wir eure E-Mail dazu über.
Genau.
Also clickomania@kevinrechsteiner.com. Das ist im Normalfall ein Hoster.
Mhm.
Wie ein Hostpoint, wie ein Webland, wie ein Green, was es da alles gibt, dann zahlt man irgendwie die 7, 8, 9, 10, 11 Franken pro Monat und hat dafür den Dienst zur Verfügung. Den ganzen Dienst könnt ihr aber mit der heutigen Möglichkeit auch bei euch in-house machen. Also ihr könnt euch so eine Synology-Lösung einstellen.
Das ist einfach eine Festplatte, wo man nicht direkt am Computer anhängt, sondern ins Netzwerk zuhause einklingt.
Genau. Und dort hat es so gewisse, eigentlich ist ein PC drin.
Das sind heute verkappte Linux-Rechner.
Genau. Dort hat es verschiedene Dienste drauf und jetzt ist es eigentlich möglich, den Mail-Dienst nicht bei einem externen Hoster zu haben, sondern den zu euch nehmen.
Mhm.
Das heisst, man muss eigentlich nachher den Server im Internet sagen, wenn jemand mir ein Mail schickt an die Adresse, dann wird das weitergeleitet und das sollte am Schluss auf meinem PC in meiner Stube landen, direkt, ohne Umweg.
Mhm.
Das ist die Idee. Und ich glaube, es ist mega kompliziert.
Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie einen Mail-Server aufgesetzt, genau aus dem Grund, weil es die Gerüchte halber noch schwierig ist und vor allem in dieser Konstellation, die er es da beschreibt. Er hat ja den dünnen DNS oder ja, das ist ein dynamischer DNS, das hat damit zu tun, dass wenn man als Privatkunde zu einem Provider geht, er ist jetzt da bei der UPC Cablecom, dann kommt man keine fixe IP-Adressen über, sondern eine, die ab und zu durchwechselt. Obwohl die bei der Cablecom, ich glaube, die haben relativ statische, die wechseln nicht so häufig, trotzdem kann es passieren, dass sie wechseln, dass sie vielleicht einmal in der Woche oder wenn das Modem neu startet oder wenn Stromausfall war, dass dann eine andere IP-Adresse ihr überkommt. Und das ist für einen Server natürlich schlecht, weil in dem DNS-System, also das, wo die Zuordnung macht zu der Domain, wie du gesagt hast, Clickmania, kevinrechsteiner.com, dort sind normalerweise fixe IP-Adressen hinterlegt. Und wenn dann dort das nicht mehr stimmt, dann kommen die Mails einfach nicht mehr an. Dann heisst nachher, kommt der, der versucht, uns Mail zu schicken, kommt eine Fehlermeldung über und sagt, wo sagt, der Server ist nicht gefunden worden. Und darum muss man eigentlich eine fixe IP-Adresse haben. Dann gibt es schon die Dienste, die dann das aktualisieren und sagen, jetzt hat die IP-Adresse gewechselt, jetzt ist bis da zu finden. Aber das, eben, das muss die ganze Kette muss dann am Schluss stimmen.
Ja, und ich glaube, das ist auch noch so die nächste Problematik, es kommt so die ganze Sicherheitsgeschichte dazu. Mhm. Also ihr nehmt ja dann eigentlich den Server, der in eurer Stube steht, ist im ganze Internet erreichbar. Also man muss dann so schauen, was darf drauf, wie darf es darauf zugreifen, Spam-Problematik rein, wie tue ich Spam filtern, die reinkommen, wie tue ich filtern, dass von mir her kein Spam verschickt werden. Ja, also es braucht relativ viel technisches Know-how, um das wirklich sauber aufzusetzen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe es noch nie gemacht. Ich bin wirklich überfragt.
Der SMTP-Server, das ist der, der verschickt, den kann man, glaube ich, was ich gelesen habe, nicht mit einer dynamischen IP-Adresse verschicken. Das hat damit zu tun, weil, glaube ich, eben wegen diesen Spam-Vermeidungsmassnahmen, und dort ist es einfach schon mal hochgradig verdächtig, wenn jemand nicht mit einer fixen IP-Adresse arbeitet. Ja, weil das sieht extrem nach Spammer aus.
Ja.
Weil die brauchen dann halt so Ad-Hoc-Server, die nur kurz aufgesetzt werden, um 10 Millionen Mails zu verschicken und dann wieder verschwinden. Darum wird das abgeklemmt. Also man kann es vielleicht empfangen. Da kann man sich fragen, warum will man die direkt auf dem NAS haben. Er schreibt ja dann auch, leider ruft Synology die Mails einfach nicht bei Self-Host ab. Das tönt ein bisschen so, als ob die zuerst beim Self-Host würden eingehen und dann sie dann zum NAS sollen landen. Das wäre so eine Zwischenlösung. Aber ich glaube, die gehen relativ einfach. Hat es mich gedunkt. Ich habe es nie selber ausprobiert. Aber es gibt so ein Skript, das man auf dem NAS installieren kann, und das holt einfach die Mails ab. Das funktioniert wie ein Mailprogramm.
Ja.
Also das ist wie zum, wenn man zum Beispiel, was weiß ich was, ich glaube, man kann bei Gmail kann man das machen. Da kann man das so einrichten, dass das auf andere Mailboxen zugreift, dass man am Schluss, Outlook.com geht das auch, dass man am Schluss Mails von verschiedenen Konten, von verschiedenen Providern an einem Ort hat. Und das kannst du auch mit dem NAS machen, dann könnt ihr einfach zuerst bei dem Self-Host laufen die dort ein und dann geht das NAS, die so alle 10 Minuten oder so abholen und dann hast du es dort drauf. Und das ist wahrscheinlich relativ einfach. Dort musst du das Skript aufsetzen und das andere ist, ja, Das kann man mal als sportliche Herausforderung schauen, ob man es anbringt. Aber ich weiss auch nicht, warum dass man jetzt das unbedingt selber machen
will. Ich weiss es nicht. Ich glaube, mir wäre es wirklich, zum produktiv arbeiten, wäre es mir jetzt heikel. Wirklich wegen diesen ganzen Sicherheitsgeschichten kann ich gewährleisten, dass die Daten auch wirklich bei mir sind. Und dort ist halt so die Problematik, sobald ihr merkt, jetzt ist ein Sicherheitsproblem, und das ist sicher im blödsten Moment. Und dann müsste ich hinsitzen und herausfinden, warum habe ich jetzt das Problem und ich muss das jetzt beheben und sonst muss ich meinen Server vom Netz nehmen und kann dann wieder nicht mehr arbeiten. Also ja, da wäre mir das Risiko, glaube ich, zu gross und das Wissen zu klein, um so etwas selber zu machen.
Es ist eine relativ komplexe Technologie, obwohl sie schon so alt ist, aber weil halt auch über all die Jahre wieder daran herumgebastelt worden ist, weil die Spam-Problematik dann mal auftreten ist. Das hat der Maggie, der hat auch noch sich geäussert dazu per E-Mail. Der hat auch geschrieben, eben, du musst wirklich die Sicherheit im Griff haben, weil sonst kommst du auf Blacklist, dann kommen deine Mails nicht mehr an oder du kommst selber, wirst ignoriert und dann hast du nur ein Kniet und weißt nicht, an was es liegt. Und ja, ich würde das ich würde das nicht machen, höchstens mal, wenn ich jetzt Lust hätte, um mal zu schauen, wie das geht, aber dann würde ich es wahrscheinlich mit einem Mail-Konto machen, wo ich jetzt nicht produktiv brauche, nur so eben als Experimentierfeld, als Tummelplatz, aber mehr nicht. Gut, der Alex, der sagt, mein Festnetzcomputer, ich finde schon das Wort Festnetzcomputer noch interessant, kann keine Verbindung mehr zum Bildschirm herstellen, habe alle Kabel überprüft. Was mir aber auffällt, beim Start pfeift der Computer. Gibt es irgendeine Tastenkombination, um den Computer wieder richtig starten zu können?
Soll ich mir jetzt die heilige Tastenkombination verraten, die alle Probleme löst?
Genau, Ctrl-Alt-Delete.
Und dann kommt die geheime Taste.
genau.
Wahrscheinlich hat der PC irgendein Problem und er möchte mit dem Piepen irgendetwas sagen.
Mhm.
Jetzt müssen wir aber herausfinden, was der möchte sagen. Und er morst eigentlich.
Und das deutet darauf hin, dass er wahrscheinlich ein gröberes Problem hat, weil sonst könnte er es am Bildschirm anzeigen, wenn er das noch könnte. Also das heisst, er kann das nicht mehr. Er hat irgend vielleicht Grafikkarte kaputt, vielleicht
Prozessor.
Könnte auch sein.
Board.
Es ist wahrscheinlich, das ist wirklich so ein Notruf und das hängt ein bisschen ab vom BIOS, was das bedeutet.
Ja, das ist nicht genormt. Wie war es denn?
Ich glaube es nicht. Es gibt, man muss wissen, was das für ein Computer ist und dann kann man nachschlagen auf der Webseite vom Hersteller im Supportbereich oder wenn man weiss, was das für ein BIOS drauf ist, dann sagt das vielleicht auch der BIOS-Hersteller und dann muss man zählen, wie viel mal das pfeift und dann steht dann eben vielleicht Hauptprozessor kaputt, irgend so etwas.
Man kann wirklich mal probieren, also wenn man ein bisschen Mut hat, zum das machen, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass der PC irgendwie ein Problem hat, irgendetwas ist kaputt. Und man kann einfach langsam ausprobieren, so die Hardware rausnehmen. Also ich fange eigentlich meistens mit der Grafikkarte an, einschalten, schauen, pfeift er immer noch. Und wenn er immer noch pfeift, dann ist es nicht die Grafikkarte. Dann kann man die anderen Karten rausnehmen, wenn es dort etwas drin hat. Es kann der Arbeitsspeicher sein, dass man einzelne RAM-Blöcke rausnimmt. Und irgendwann hat es einfach nichts mehr drauf. Also dann haben wir noch das Board und den Prozessor. Und wenn er dann immer noch pfeift, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es entweder der Prozessor oder das Board ist, was heisst, man kann ihn eigentlich schmeißen.
Eben, das ist dann egal, weil du kannst mit vernünftigem Aufwand das nicht mehr flicken.
Genau.
Und das mit der Grafikkarte ist ja heute auch so, dass viele Menge Computer haben noch so eine Onboard-Grafikkarte, so eine ganz mickrige. Die musst du meistens dann über VGA anschliessen, also das sind da die schmaleren, dickeren, altmodisch aussehenden Stecker.
Blau.
Blau, genau, mit Blau sind die immer gekennzeichnet. Und ich würde sagen, normalerweise sind die abgeschaltet, weil man die nicht braucht, aber ich würde annehmen, dass wenn der Computer jetzt mit seiner Hauptgrafikkarte ein Problem hat, wäre er wahrscheinlich so gescheit und würde die einschalten.
Also das ist bei uns, also meistens, wenn wir jetzt irgendetwas gehabt, ist es so gewesen, wenn die Hauptgrafikkarte nicht rum ist, dass er dann auf den anderen Displayport
geht. Das könnte man ausprobieren und verlieren kann man nicht, aber wahrscheinlich gibt man nicht so viel. So, was häufig, also Problem mit Speicherbausteinen, das kommt glaube ich schon noch ab und zu vor und das ist etwas, wo man relativ leicht kann flicken und auch relativ leicht diagnostizieren, wie du gesagt hast, indem du einfach mal einen rausnimmst. Und dann hoffst du, dass er auch funktioniert, wenn nicht irgendwie nur einer von zwei drin ist oder so.
Ja.
Der Peter, der hat auch ein interessantes Problem. Wenn ich eine Webseite offen habe und die Lauter- oder Leise-Taste, also F11 bzw. F12 drücke, verschwindet die Webseite hinter dem rechten Bildschirmrand. Drücke ich dann nochmal eine Taste, erscheint diese Seite wieder normal. Ich kann somit den Ton nicht einfach ändern. Lauter Leisling, wo aber Website zum Verschwinden bringt, was ist echt das Seltsames?
Doppelfunktion von der Taste.
Mhm.
Gell?
Glaube auch, ja.
Ja. Meistens haben Tasten zwei Funktionen, also in dem Fall gibt es eine F11-Funktion, die dann etwas auslöst und die gleiche Taste kann aber auch die Lautstärke. Das ist sogar Mac.
Meinst du, ist Mac?
Ja, Mac ist Leislinger F12 und Leiter, Leislinger F11 und Leiter F12. Habe ich jetzt gerade gesehen.
Und, die gehen, und das ist dann so das Exposé, oder?
Ich muss jetzt
das
mal schauen, was passiert, wenn ich... Wie kann ich die Kontrolltaste aufrufen? Keine Ahnung.
An der Macs hat es meistens noch Funktionstaste.
FN.
Oder bei den Notebooks.
Oh ja. FN. Also FN, F11. Dann verschwinden die Fenster. Das stimmt. Also hat man irgendwann einmal die Haupttaste umgestellt. Das. Aha. Also. Ja. So gut. So gut. Also bei Mac, wenn das auftritt, unter Systemeinstellungen kann man unter Tastatur ein Häkchen setzen, die Tasten F1, F2 und so weiter als Standardfunktionstasten verwenden. Und wenn das Häkchen gesetzt ist, dann ist F11 die Funktion von «Wisch mir all Fenster weg»
Dass und nicht mehr Desktop Lautstärke. Siehst, genau.
Wow, on the go gelöst.
Das ist grossartig. Ja.
Und das ist aber auch bei Windows so, dass es teilweise so Doppelbelegungen gibt, wo man dann muss die FN-Taste...
Bei Windows ist es einfach noch ein bisschen weniger standardisiert. Das ist jetzt genau. Schön am Mac, da kannst du es eindeutig festmachen. Ja. Und bei Windows variiert es so je nach Tastatur oder je nach Utility. Weil eben, wenn du so eine Logitech-Tastatur hast, dann hat das nochmal, macht das nochmal so sein eigenes Zeug. Und ich habe jetzt so eine drahtlose Microsoft-Tastatur, die hat zum Beispiel ein Hebeli ganz am rechten Rand, wo du auch kannst umschalten zwischen den normalen Funktionen. Das sind die F-Tasten, wo, eben, wo dann das passiert, was halt der Programmierer hinter dieser F-Taste definiert hat oder das Betriebssystem. Und dann kannst du auf Umschalten und dann hast du so eine Multimedia-Belegung und dann startest du, dann kannst du auch lauter, leisliger dann so die Windows 8 Funktionen noch machen mit der Charms-Listen und diesen Geschichten. Und das ist tatsächlich manchmal ein bisschen irritierend. Und jetzt haben wir noch eine ganz kurze Frage.
Nochmal ein.
Der Hans-Peter, bisher war ich der Meinung, dass die Dropbox eine reine Cloud-Lösung darstellt, ohne Speicherbedarf auf der lokalen HD. Anlässlich der Informationsabfrage im Finder stelle ich nun aber fest, dass der Dropbox-Ordner auf der HD sehr wohl Speicherplatz belegt. Falls das zutrifft, welche Lösungen belegen keinen Speicherplatz auf der HD?
Ich weiß nicht. Also die meisten tun einen Ordner auf der Festplatte machen, wo die Daten drin abgeleitet werden. Was er sucht, wäre ein reines Netzlaufwerk. Weiß nicht.
Also genau. Dropbox funktioniert so, dass das eigentlich der Dropbox-Ordner lokal mit der Cloud synchronisiert, dass du immer automatisch beides, dass die Sache an beiden Ort hast und eben nichts anderes musst machen, als nur die Datei in den Ordner reinlegen. Aber in dem Ordner belegt er natürlich Platz. Und wenn du das nicht willst, dann tust du einfach am einfachsten das Dropbox-Programm, das du auf deinem Mac läuft, abschalten, dass das nicht ausgeführt wird und dann wird nichts synchronisiert und dann musst du die Sachen, die du in der Dropbox haben, über den Browser ziehen und dann kannst du es lokal löschen zum Beispiel und dann liegt es nur auf der Dropbox und braucht lokal keinen Speicherplatz. Aber sobald du wieder anfängst zu synchronisieren, wandert es wieder hin und her und dann hast du das Problem wieder. Oder was du auch kannst machen, du kannst einzelne Ordner von der Synchronisation ausschliessen und wenn du dort etwas manuell drei kopierst über Browser, dann landet das nicht mehr nachher auf der Festplatte. Das ist zum Beispiel gut, wenn du Sachen willst, zum Beispiel bereithalten, dass du auf deinem Geschäftscomputer könntest abrufen, aber es nicht automatisch alles soll abgerufen werden und dann dort eben auch rumliegen, schon standardmäßig. Dann kannst du einfach die selektive Synchronisation einschalten. Findet man in der Hilfe zu Dropbox zum Stichwort selektive Synchronisation. Ui, und jetzt haben wir überzogen. Und liegt daran, dass die Sendung am Anfang nicht ganz so konzentriert abgelaufen ist, wie sie hätte können. Aber so oder so gehen wir jetzt verdientermassen oder nicht in Feierabend. Kummerbox Live kommt wieder am 26. Mai. Fragen für die Sendung könnt ihr wie immer auf digital Stadtfilter stellen. Ihr kommt schon vorab eine kleine Antwort per Mail über. Braucht die Adresse für Lob, Tadel und Themenwünsche. In einer Woche reden wir über den Swiss Pass. Das ist die elektronische Karte, die ab dem Sommer soll das GA ans Halbtagsabo ersetzen. Der Felix Huber von den jungen Grünliberalen hat immer Interview mit mir im Tagi gesagt, die Karte hat das Potenzial zur Massenüberwachung. Und warum das so ist, das werden wir reden, vielleicht dann auch über das BÜPF, also das Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Noch mehr Überwachung, noch so Sachen wie Staatstrojaner, wie sieht das aus? Darüber reden wir in einer Woche. Bis dann, eine gute Zeit. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Rechsteiner. Tschüss zusammen.
Ciao.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.